Es gibt ja verschiedene Arten, eine Frage zu stellen. Man kann absichtslos fragen. Wie geht's denn so? Man kann neugierig fragen. Sag mal, wem hast du da gerade eigentlich zugezwinkert? Man kann auch eine aussichtslose Frage stellen. Was glaubst du, wer wird diese Saison deutscher Fußballmeister? Man kann auch Gegenfragen stellen. Sag mal, warum stellst du eigentlich dauernd Gegenfragen? Tue ich das? Man kann auch überraschende Fragen stellen. Ich habe vor kurzem im Internet eine Liste gefunden der überraschendsten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Da wurde jemand, der eingestellt werden sollte, ich meine als Ingenieur, auf einmal gefragt, sagen Sie, wissen Sie eigentlich, wie der durchschnittliche deutsche Jahresverbrauch an Klerasil ist? Da fragt man sich genau, warum er jetzt eigentlich diese Frage gestellt bekommt. Oder der Personalchef sagte zu dem Bewerber, zeigte ihm einen Kugelschreiber und sagte zu ihm, können Sie mir spontan auf der Stelle 7 Dinge sagen, die man mit diesem Stift machen kann? Wenn Gott uns fragt, so lautet der Titel dieser Predigtreihe, wenn Gott uns fragt, dann ist das meistens eine Frage, die in die überraschende Kategorie gehört, vermute ich jedenfalls, und dann steckt schon in der Tatsache, dass er uns fragt, eine Aussage. Schon in der Tatsache, dass Gott uns fragt, steckt eine Aussage, nämlich wir sind gefragt, wir sind es wert, gefragt zu werden. Wir sind sozusagen gefragte Leute, denn mal ehrlich, es ist ja nicht so, dass Gott eine Wissenslücke hätte oder Informationsbedarf und uns deswegen fragt, weil er etwas noch nicht weiß, sondern wenn er uns fragt, dann steckt darin zunächst einmal eine enorme Würdigung. Wir sind gefragt. Das Thema heute lautet, nächste Folie, wo bist du, Adam? Adam, wo bist du? Und das hätte man möglicherweise nicht erwartet, dass man diese Frage zuerst von Gott gestellt bekommt. Vielleicht hätte man eher die Frage erwartet, wer bist du? Wer willst du eigentlich sein? Wer bist du? Für wen hältst du dich? Ich glaube aber, dass das kein Zufall ist, weil ich glaube, dass beides zusammenhängt. Wer wir vor Gott sind, hängt immer auch dann damit zusammen, wo wir sind, wo wir vor Gott sind. Wo wir vor Gott sind, bestimmt auch immer, wer wir sind. Sind wir bei ihm, nah bei ihm, eng mit ihm verbunden oder sind wir vor ihm versteckt? Laufen wir vor ihm weg? Wo wir sind, bestimmt auch das Wer. Wo bist du, Adam? Fragt Gott und zwar wörtlich in 1. Mose 3, Vers 9. Und das ist eine Frage, die Gott stellt, unmittelbar nach dem ersten großen Vertrauensbruch in der Geschichte zwischen Mensch und Gott. Das erste Mal, dass Menschen Gott grandios enttäuscht haben. Und unmittelbar danach stellt Gott diese Frage, Adam, wo bist du? Und um das Gewicht dieser Begebenheit richtig zu verstehen, schauen wir uns das Ganze nochmal ganz von vorn an. Genau die Folie ist die richtige. Nächste Folie, jetzt kommt die nächste. Noch eine Folie weiter. Der große Fall. Danke. Es gibt ja dieses große alte Abendlied, der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen, ne? Kennen wir, denke ich. Und da heißt es, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wisst ihr, was Generationen von Deutschen da gehört haben? Aus den Wiesen steiget der weiße Neger wunderbar. Das ist ein klassischer Verhörer der Kunstgeschichte und Kulturgeschichte. Es gibt ein Buch des Kolumnisten Axel Hacker, das heißt genau so, der weiße Neger wunderbar. Der ist auch auf dem Titelbild zu sehen. Das ist eine wunderbare Illustration, wo so hinter ihm der Nebel und der Mond ist aufgegangen und so weiter. Und das ist ein Buch voller Verhörer aus der Literatur und Kunst- und Musikgeschichte. Also Dinge, die Menschen ihr Leben lang falsch gehört haben. Sie meinen, sie kennten es, aber in Wirklichkeit haben sie es falsch gehört. Und das gibt es übrigens auch in der christlichen Musikgeschichte. Kennt ihr das schöne alte Christ? Lied, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Das ist ein alter Schlager aus den 1970er Jahren, letztes Jahrtausend. Da heißt es, Leben im Schatten, Sterben auf Raten. Generationen von Christen haben gehört, Leben im Schatten, Sterben auf Ratten. Ist ja ein bisschen düster, aber auch vielleicht nicht ganz falsch. Ich wette mit euch, das nächste Mal, wenn ihr dieses Lied singt, werdet ihr dieses Bild vor Augen haben. Warum spreche ich davon? Weil das typisch ist, dass solche Verhörer vom Original ablenken. Man meint, man kennt das Original, aber in Wirklichkeit hat man sein Leben lang etwas falsch gehört. Und so ähnlich kann es mit den klassischen Texten der Bibel auch sein. Zum Beispiel mit der Geschichte vom Sündenfall. Das ist so eine von den Geschichten, von denen man, als, denke ich mal, als langjähriger Christ meint, dass man sie kennt. Und man merkt möglicherweise gar nicht, wie sehr man sich all die Jahre verhört hat oder was so ein bisschen schief angekommen ist. Mal überlegen, was für Bilder sind es denn, die in uns entstehen, wenn wir hören die Geschichte vom Sündenfall. Ich behaupte mal, das sind wahrscheinlich eher harmlose Bilder. Von Adam und Eva und dem Apfel, Klammer auf, in dem Text ist gar nicht von dem Apfel die Rede, sondern von einer Frucht, das hätte auch ein Kiwi sein können, Klammer zu. Und das ist alles so ein bisschen weit weg und mythisch und so ein bisschen harmlos. Dabei ist es in Wirklichkeit eine Ur-Geschichte, eine Ursprungsgeschichte, die mit den Mitteln der Erzählung erklärt, wo lief es zum ersten Mal falsch in der Geschichte zwischen Menschen und Gott und zwischen Menschen untereinander? Wo lief es zum ersten Mal falsch und was ist es im Menschen, das ihn dazu bringt, die ganze Welt ins Chaos zu stürzen? Diese große, schwergewichtige Frage wird in diesem Text beantwortet. Und das ist eine Frage, die passt sehr gut in unsere Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Nachrichten einschalte oder im Internet Nachrichtenseiten aufrufe, dann kommt mir dieser Satz in den Sinn, den Astrid Lindgren zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gesagt hat. Die Welt hat den Verstand verloren. Die Welt hat den Verstand verloren. Uns hier in Marburg geht's gut. Gut, das Wetter könnte besser sein. Aber ansonsten geht's uns hier, ich denke, den meisten von uns geht's ziemlich gut. Mir jedenfalls. Aber wenn man sich anschaut, was auf der Welt passiert, dann hat man den Eindruck, die Welt hat den Verstand verloren. Ich habe vor einiger Zeit in einer großen Tageszeitung eine seitengroße Grafik gesehen von den unterschiedlichen Kriegsgebieten in Syrien. Wenn man Nachrichten hört oder liest, meint man ja, man weiß ungefähr, was da passiert. Wenn man sich diese Seite anguckt mit diesen unterschiedlich schraffierten Gebieten, merkt man erstmal, wie kompliziert das alles ist. Es gibt ja nicht nur Assad und dann die Rebellen und den Islamischen Staat, sondern innerhalb dieser Gruppen gibt es nochmal Untergruppen, die unterschiedlich miteinander verbunden und wieder gegeneinander und alle kämpfen gegen alle. Und die syrischen Kriegsflüchtlinge, die bei uns ankommen, die können davon ein Lied singen und sagen, ein Stadtteil wird von der einen Gruppe eingenommen, dann kommt nächste Woche die nächste, macht wieder alles kaputt. Wir wollen das nicht mehr und ich kann das so gut verstehen. Und das ist nicht nur da hinten irgendwo in Syrien, sondern auch bei uns. Auch bei uns gibt es Menschen, die kommen auf die Idee, eine Handgranate in ein Flüchtlingsheim zu werfen. Und Gott sei Dank hat die nicht gezündet. Die Welt hat den Verstand verloren. Was ist das im Menschen, das ihn dazu bringt, so etwas zu tun? Sich selbst und anderen das Leben zur Hölle zu machen. Was ist es? Wenn wir uns unseren Text anschauen, kann man sagen, nächste Folie, es ist das Misstrauen in Person. Ich lese 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Ich glaube nicht, dass es diesem Text im engeren Sinne um Schlangen als biologische Tiere geht. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die Schlange als Tier jetzt ein besonders sündiges oder gottloses Tier ist. Es ist aus meiner Sicht kein besonders sympathisches Tier. Also ist jetzt auf der Liste der sympathischen Tiere rangiert die Schlange bei mir ziemlich weit unten. Also so gerade noch getoppt vom Kampfhund. So, ja. Aber das ist jetzt mal so meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, es geht nicht in diesem Text um die Schlange als Tier, sondern es ist natürlich ein Bild. Ein Bild für das Misstrauen, das in Menschen aufkommen kann, sich hochgeht. Arbeitet wie eine Schlange an unserem Herz entlang, uns in den Bann zieht. Und wir können vielleicht gar nicht genau sagen, wo es herkommt, aber es ist da. Und das Typische an dem Misstrauen gegenüber Gott und gegenüber Menschen ist, das Typische an dem Misstrauen ist, dass es alles verdreht. Alles wird verdreht, bis man die Wahrheit überhaupt nicht mehr erinnert. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, als ob Gott irgendwas gegen das Essen von Früchten hätte, als ob das Verbot, das Gott am Anfang im Garten Eden aufstellt, ein Beweis für Schikane wäre, als ob Gott den Menschen das Leben madig machen wollte. Das wäre so, wie wenn ein Vater mit seinem 3-4-jährigen Sohn unterwegs ist und zu seinem Sohn sagt, du kannst überall hinlaufen, auf den Spielplatz, auf die Wiese, in den Garten, in die verkehrsberuhigte Zone, direkt vor unserem Haus kannst du überall hinlaufen. Aber diese vielbefahrene Straße, wo die Leute mit 70 Sachen durch Tempo-30-Zone fahren, da sollst du nicht drauflaufen. Und ich stelle mir vor, da kommt irgendjemand, der sich das Gespräch angehört hat und sagt zu dem Sohn, sag mal, kann das sein, dass dein Vater dich einschränkt? Dein Vater will nicht, dass du es schön hast und spielen kannst. Dein Vater will die Kontrolle behalten. Der meint es gar nicht gut mit dir. Genauso argumentiert die Schlange hier, sollte Gott gesagt haben. Und genauso antwortet Eva, nämlich zunächst ganz nüchtern. Kann man in den folgenden beiden Versen nachlesen. Naja, wir dürfen von allen Früchten essen. Wir haben das Paradies für uns, im wörtlichen Sinne, das Paradies, da kann man sich jetzt eigentlich nicht beklagen. Das gesamte Paradies steht uns offen. Ich sehe da jetzt eigentlich keinen Grund für Beschwerden, bis auf einen einzigen Baum. Von dem sollen wir nicht essen. Und das ist die eine Ausnahme, die Gott macht, und das ist eine Ausnahme zu unserem Schutz. Das ist gut für uns, dass wir an dieser Stelle sein Verbot beachten. Soweit Eva, aber die Schlange hakt nach. Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Als ob Gott beleidigt wäre, wenn Menschen herausfinden, was richtig und falsch ist. Dabei geht es bei diesem Gebot, nicht essen von diesem Baum der Erkenntnis, um einen Schutz. Und zwar um den Schutz vor uns selbst. Gott sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann heißt es, dass ihr versucht, für euch selbst zu urteilen, ohne Kontakt zu mir. Und dann seid ihr mit euch selbst allein. Mit euch selbst und euren Urteilen seid ihr dann allein. Und das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Wenn wir nämlich mit uns selbst, ohne Gott, mit uns selbst und unseren Urteilen allein sind, dann merken wir möglicherweise gar nicht, wie falsch wir liegen. Ich habe vor kurzem im Internet einen kleinen Vortrag mir angeschaut von einer Frau, die hat geforscht über das Phänomen des Irrtums. On Being Wrong hieß der Vortrag. Und diese Frau begann damit, dass ihr anwesendes Publikum fragte, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man sich irrt? Und dann kam als spontane Antwort, man fühlt sich blöd, verlegen, es ist unangenehm. Und man fühlt sich schlecht. Und diese Frau sagte, ja, das ist alles gut beobachtet, allerdings nicht ganz präzise. So fühlt man sich, wenn man bemerkt, dass man sich irrt. Wenn man sich irrt, fühlt man sich in aller Regel gut. Man denkt, man hat es richtig gemacht. Man fühlt sich auf dem richtigen Weg. Man ist bewusst, sonst würde man sich ja gar nicht irren, wenn man es sofort bemerken würde. Man merkt es erst hinterher und dann treten alle diese unangenehmen emotionalen Konsequenzen ein. Aber wenn man sich irrt, dann merkt man es in aller Regel nicht. Oder wie sonst, und wenn wir mal auf unsere Weltlage zurückkommen, wie sonst lässt es sich denn erklären, dass jeder Mensch, wirklich fast jeder Mensch, wenn man ihn fragt, worum geht's dir eigentlich, sagt, nee, ich will doch nur das Beste. Ich will doch nur das Beste. Das kann aber rein statistisch schon nicht sein. Wenn alle das Beste wollen und das dabei rauskommt, dann muss irgendwas falsch laufen. Wir wollen doch alle nur das Beste. Ich behaupte, sogar die Organisatoren einer hasserfüllten Pegida-Demonstration würden sagen, aber wir wollen doch nur das Beste. Selbst Wladimir Putin behauptet, aber ich will doch nur das Beste. Ich behaupte sogar, und ich weiß, dass ich mich hier auf heikles Terrain bewege, selbst ein Terrorist, der sich gerade den Sprengstoffgürtel umlegt, würde behaupten, aber ich will doch nur das Beste. Und ich muss leider diesen Weg gehen, damit eine zukünftige Generation und so weiter und so weiter. Alle wollen nur das Beste. Und trotzdem, und gerade deswegen, machen sich Menschen gegenseitig das Leben zur Hölle. Das ist das Problem. Trotzdem ist die Welt kaputt. Der große irische Schriftsteller G.K. Chesterton, das ist der Autor unter anderem der Pater Brown-Romane, kennt ihr vielleicht, ist mit Heinz Rühmann verfilmt worden, Pater Brown, hat aber auch noch viele andere schlaue Sachen geschrieben. Der lebte zu Anfang des 20. Jahrhunderts und damals gab es eine Umfrage der englischen Zeitung The Times unter den gebildeten Leuten ihrer Zeit. Die sollten einen Artikel schreiben zum Thema What's wrong with the world? Was ist das Grundproblem dieser Welt? Und auch G.K. Chesterton wurde gegeben, einen Artikel zu dieser Frage zu schreiben. Sein Artikel war der kürzeste von allen. Der lautete nämlich, What's wrong with the world? Dear Sir, I am. Was ist das Grundproblem dieser Welt? Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Wir sind das Problem. Weil in unserem Herzen jemand ist, der will sein eigener Gott sein. Und deswegen sind wir Menschen mit all unseren guten Absichten in der Lage, uns das Leben ganz schlimm zu machen. In jedem von uns gibt es jemanden, der will sein eigener Gott sein. Aber wir können nicht unser eigener Gott sein. Wir können nicht Gottes Stelle in unserem Leben einnehmen. Und deswegen machen wir uns und andere dadurch kaputt. Das ist, nächste Folie, der große Betrug. Vers 6 und 7. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Sie merkten, dass sie nackt waren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt die körperliche Nacktheit das entscheidende Problem ist. Gut, also dann erkältet man sich schnell, aber ich glaube, das ist nicht das entscheidende Problem. Ich glaube nicht, dass es einfach nur um das Unbekleidetsein geht, sondern das ist auch ein Bild dafür, dass Adam und Eva merken, so wie sie jetzt sind, sind sie ohne Schutz. Sie stehen ohne Schutz da, weil sie ohne Gott sind. Wenn ich ohne Gott bin, dann muss ich alleine zeigen, was ich wert bin. Und dann muss ich mich immer verstecken. Weil ich meine Fehler immer beschönigen muss. Ich muss immer sagen, ach weißt du, als ich das gesagt habe, ich konnte nicht anders. Ich war schlecht drauf, ich hatte schlecht geschlafen. Das Klima, der Luftdruck, die Rentenreform, du weißt ja, wie das ist. Ich konnte nichts dafür. Ich meine, wer gibt schon seine Fehler ehrlich zu? Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der seine Fehler umstandslos ehrlich zugibt? Gelegentlich versuche ich das mal. Das verwirrt die Leute immer. Wenn ich sage, das war falsch, tut mir leid. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Es war einfach falsch. Da rechnet keiner damit. Wenn ich ohne Gott bin, dann muss ich alleine zeigen, was ich wert bin. Und dann muss ich immer und immer alles beschönigen. Und was macht Gott? Nächste Folie. Was macht Gott? Man könnte ja erwarten, dass Gott auf diesen großen Vertrauensbruch mit einem kosmischen Donnergrollen und einem Erdbeben antwortet und eine laute Stimme erschallt, unten unüberhörbar. Was bildest du dir eigentlich ein, Mensch, mich herauszufordern? Aber nein, Gott macht sich auf die Suche. Vers 8 und 9. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Gott geht durch den Garten. Was für ein Bild. Was für ein Bild von Gott. Da muss man mal eine Religion suchen, in der Gott so beschrieben wird. Gott geht durch den Garten in der Abendkühle, guckt um die Bäume rum, schiebt die Zweige auseinander und sucht und ruft, Adam, mein Mensch, den ich gebaut habe, wo bist du? Du fehlst mir. Das heißt, er macht sich verletzlich. Er fragt, er bittet. Wir sind gefragte Leute. Wir sind gebetene Leute, gebetene Gäste. Gott sucht, Gott fragt. Das heißt, Gott reagiert nicht zuerst mit Strafe. Natürlich werden am Ende dieses Kapitels, 1. Mose 3, die Konsequenzen aufgezeigt. Gott sagt zu den Menschen sinngemäß, ihr wollt ohne mich sein, jetzt müsst ihr ohne mich sein. Außerhalb des Gartens euer Leben meistern und seht zu, wie ihr es zu Wege bringt. Das passt zu dem, was an einer zentralen Stelle im Neuen Testament gesagt wird, nämlich im Römerbrief Kapitel 1. Da wird sinngemäß gefragt, was ist denn das Schlimmste, was Gott machen kann? Und die Antwort ist, das Schlimmste, was Gott machen kann, ist, dass er zu den Menschen sagt, ihr wollt ohne mich sein, jetzt müsst ihr ohne mich sein. Jetzt probiert's mal alleine. Aber das ist nicht das Erste, was Gott tut, und es ist auch nicht das Letzte, was Gott tut. Sondern das Erste und das Letzte, was Gott tut in der Bibel, in der Geschichte und heute, das ist, er sucht und wirbt und fragt. Er wirbt um unser Vertrauen. Nächste Folie. Wenn Menschen Gott abhanden gekommen sind, dann ruft Gott so. Er hört nicht auf, im Garten herumzulaufen. Das ganze Alte Testament übersehen wir, wie Gott nicht aufhört, in diesen zerstörten Garten zurückzukommen. Und er sendet seine Boten, Propheten, Könige, kluge Leute, Menschen, die andere auf Gott hinweisen und sagen, komm zurück, wo bist du Adam, wo bist du Eva, komm zurück zu deinem Schöpfer, es kann nochmal ganz von vorne losgehen. Ganz am Ende kommt Gott selbst in der Gestalt seines Sohnes, in Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus ist tatsächlich im wörtlichen Sinne ganz am Ende seiner Geschichte in einem Garten und hat Angst und muss weinen und sagt zu seinem himmlischen Vater, ich will das eigentlich nicht. Wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn du das willst, dann tue ich das für dich und für die Menschen. Ich stehe für die Menschen ein. Das ist Jesus kurz vor dem Kreuz. So sehr ruft Gott, so sehr sucht Gott nach seinen Menschen, dass er selbst als Jesus Christus in seinen zerstörten Garten zurückkehrt, um jeden Menschen zu fragen, Adam, Eva, wo bist du? Komm zurück. Wenn Menschen Gott abhanden gekommen sind, wenn du Gott abhanden gekommen bist, dann ruft Gott, dann ruft Jesus so. Wo bist du? Du fehlst mir. Ich will nicht ohne dich sein. Manchmal ergeht dieser Ruf ganz direkt und unvorhersehbar. Es war vor einiger Zeit nach einem Vortrag an einer Universität in Süddeutschland, da kam ein Student auf mich zu, der sagte, ich komme aus einem muslimischen Land. Ich bin erst seit kurzem zum Auslandsstudium hier in Deutschland. Ich weiß nicht viel vom christlichen Glauben, aber ich träume von Jesus. Seit einer ganzen Zeit schon. Er hängt am Kreuz und ruft mich. Was soll ich machen? Manchmal ruft Gott ganz direkt. Manchmal, möglicherweise häufiger, ruft er indirekt und macht sich bemerkbar. Vielleicht zunächst einmal nur durch einen flüchtigen Gedanken. Ja, vielleicht sollte ich wirklich nochmal darüber nachdenken. Gott, warum eigentlich nicht? Gott, Jesus? Vielleicht durch eine Predigt wie heute. Vielleicht durch ein Gespräch, durch eine E-Mail. Gott ruft, wo bist du? Und eines Tages wird Gott diesen zerstörten Garten ganz neu und viel besser wieder herrichten. Und bis dahin können wir als seine Leute mit ihm unterwegs sein und durch den zerstörten Garten laufen und nach Menschen suchen und rufen, Adam, Eva, wo bist du? Kommt zurück. Gott ist für euch. Gott ist für euch. Das ist das Beste, was man mit seinem Leben anstellen kann. Amen.